Guten Morgen, guten Tag, guten Abend, gute Nacht, wo auch immer, wie auch immer, wann auch immer wir gehört werden. Wir von Wein und Weltfrieden, dem Weingedanken-Podcast mit dem großartigen Silvio Nietzsche, der irgendwo in Dresden, wenn ich es richtig weiß, am Mikrofon sitzt und meine Wenigkeit Lars Fischer, ich sitze endlich mal zu Hause im schönen Hamburg, elbabwärts, und höre nun gespannt den Worten meines lieben Freundes.
Hallo? Zumindest sitzt du auch nahe der Elbe, wie wir beide. Und ich bin in meiner kleinen Weinbar und darf das unglaublich genießen. Also ich mag die Zeit wirklich total gerne und werde so am Ende des Jahres, wir haben ja jetzt nur noch wenige Tage, Stunden bis zum Jahresende, werde ich da immer so ein bisschen sentimental. Und nachdem wir uns ja schon einige Jahre kennen, finde ich es total ergreifend, dass wir jetzt dieses eigene Projekt, jetzt noch nicht ein komplettes Jahr, aber es hat unser Jahr doch gemeinschaftlich sehr geprägt, also darauf zurückblicken können. Und ein kräftiges Hallo von bergauf der Elbe sozusagen.
In diesem Corona-Jahr hat es uns, in diesem zweiten, muss man ja tragischerweise bekennen,
ja, dritten näher, schon, oder?
Na gut, 19 fing es an, 20 ging es dann so richtig los, jetzt 21 geht zu Ende, ja, okay. Aber es hat uns näher gebracht und mehr verbunden, als es möglich gewesen wäre. Also das Podcast werden ja dieser Tage nicht mehr, oder Radioaufzeichnung, wie auch immer man das nennen will, werden ja nicht mehr von Angesicht zu Angesicht durchgeführt, sondern die moderne Technik macht es möglich, links und rechts. Sie wird via Internet aufgezeichnet.
Was auch coole Sache ist, glaube ich, einen riesen Vorschub gegeben hat, oder? Also früher klang es so, wenn, oder war das imaginär irgendwie dargestellt, oder dass man wusste, die sind weit auseinander. Also heutzutage klingt es so, als würden wir uns in der Tat gegenüber sitzen. Und früher hatte man immer das Gefühl, als hätte der andere ein Telefon irgendwie in der Hand, oder es klang immer richtig, richtig schlecht. Also wir haben es ja auch geschafft, bei einer Folge unseres Podcasts das wieder so richtig schlecht klingen zu lassen, als wir mit Österreich Kontakt aufgenommen haben. Aber ich weiß nicht, ob das aufgrund der Länderdifferenz ist.
Ich glaube, da hat es eher mit Mikrofonen und sowas zu tun. Also ich meine, das kommt nochmal dazu, dass auch die Technik inzwischen, weil das eben so um sich greift, das Podcasten. Und ich meine, gibt's für jede Lebensbelange gibt es Podcasts, ja. Auch wir ja auch. Ich meine, wir versuchen uns ja eben nicht nur auf diesen Wein zu beschränken und so eine Jahrgangsauswertung zu machen, sondern so übers Leben und was dann auch so links und rechts dranhängt zu unterhalten. Also weil einfach der Bedarf so groß ist, ist die Technik deutlich günstiger und erschwinglicher geworden. Hat ein Mikrofon vor 10 Jahren noch 2000 Euro gekostet, ist was Passables jetzt schon für 100 zu bekommen, und auch die Aufzeichnungstechnik. Letztlich in der Art und Weise, wie es in einer Radiostation machbar ist, da kriegst du also so ein ganzes Set mit vier Leute mit Mischpulten, allem drum und dran und Mikrofonen und so einem Schwanenhals, Galgen, Dings, Bums, Entkopplungskram, dass also keine Vibration des Tisches oder wo auch immer mit der Mikrofonaufhängung, ja, dass das alles wirklich ganz professionell klingt, hast du für unter 1000 Euro. Ja, das ist im Radiogeschäft oder im Tonstudiogeschäft, das ist ein Witz. Ja, du gefühlt zwei Kabel
kostet schon so viel. Macht dieser Mehrwert an Technik denn so? Also ich finde das manchmal schade, wenn ich sehe, was du da alles anschleppst. Und so ist es im Radiobusiness ja ähnlich, dass die eine enorme Technik haben, wahnsinnige Tonstudios, und dann wird es aus irgendwelchen Mülleimern abgespielt, also aus irgendwelchen, keine Ahnung, Kofferradio, ne, das ja nun nicht mehr, aber man bekommt diese enorme Qualität als Hörender seltenst mit, oder bekommt man das mit? Also hört man,
was also du bekommst als das mit. Also wenn du es jetzt über den iPhone-Lautsprecher hörst, dann vielleicht noch nicht so, aber wenn du jetzt über die Kopfhörer, weil auch das ist es so, ich meine, wir haben die Qualität der Kopfhörer, selbst dieser kleinen Dinger, die du da ins Ohr stopfst, das sind Wahnsinnsdinger, ja. Und da hörst du alles. Also sag ich mal, auch beim iPhone die AirPods mit Geräuschunterdrückung und sowas, da hast du alle Umgebungsgeräusche werden ausgeblendet. Das heißt, du fokussierst, oder das, was du hörst, ist wirklich nur die Musik oder sonst was. Oder eben das gesprochene Wort. Dann brauchst du da eine vernünftige Qualität. Ja. Oder ich sag mal, die Soundqualität im Auto. Ja, also da kannst du kannst ja heute easy, wenn du im Luxussegment unterwegs bist, für deine Bose, Burmester, wie sie alle heißen, kannst du locker 30.000 Euro ausgeben. Ja. Und letztlich werden Podcasts überall konsumiert. Also vor allem, also für ich persönlich auch ganz viel im Auto, so bei Autofahrten, also wenn du von A nach B, du weißt, reise ich viel und reise auch sehr gern mit dem Auto, in dieser Tage noch viel mehr, das Fliegen ist zur Plage geworden, dann reisen wir ja immer mit wahnsinnig viel Gepäck, dann ist das sowieso mit Fliegen immer so eine Sache. Und da kann man das super hören, ja, da hat man Zeit, man kann sich auch drauf einlassen.
Ich würde wirklich gerne... Ja. Ich habe mir eigentlich auch schon in der letzten Folge was gewünscht. Ich würde mir trotzdem vielleicht was wünschen. Wir sind damals sehr intensiv damit schwanger gegangen, brauchen wir wirklich einen Podcast? Also sollen wir wirklich einen Podcast ins Leben rufen oder ist das so, keine Ahnung, wie jeder braucht einen Gin oder jeder hat einen Gin?
Das war ja auch so mit in dieser Corona-Zeit, wo man das Gefühl hatte, jeder irgendwie dem ist fade, der sitzt zu Hause, was soll er machen? Komm, mit einem Kumpel, wir reden über das Leben.
Hat uns ja doch ein gewisser Erfolg und auch eine gewisse Anerkennung, auch eine ganz starke persönliche Reflexion von vielen Leuten, die unseren Podcast gerne hören. Ein großes Dankeschön an alle. Recht gegeben, dass nicht wenige es toll finden, was wir machen und dass wir eben nicht nur diesen rein technischen Podcast machen, also wo es nur um Weintechniken geht, sondern dass wir aus unseren beiden Welten dann letztlich auch erzählen. Und die vielen, keine Ahnung, Nachrichten oder eben auch über die Sozialmedien, das finde ich eigentlich sehr, sehr schön und das bestätigt auch immer. Aber so geht es mir eben bei anderen Podcasts genauso, dass ich es toll finde, die zu hören. Ich bin da auch einer, der aber mehr regelmäßig verschiedene hört und somit fände ich es gut, vielleicht unsere Hörer darüber zu informieren, was wir ganz gerne hören, vielleicht entweder regelmäßig oder unregelmäßig, und eine Podcast-Empfehlung auszusprechen. Hältst du das für passend oder hältst du das für Quatsch?
Also ich finde das total gut. Also man kann ja gar nicht, also gerade in diesem Dschungel von den, ich will jetzt nicht sagen Überangebot, aber da irgendwie hier und da links und rechts eine Empfehlung ist total viel wert, finde ich total gut. Und man kann ja gar nicht alles abscannen, das ist ja überhaupt nicht leistbar. Wobei ich feststellen muss, dass ja, es gibt gefühlt 10.000 Podcasts, aber gute gibt es dann doch wenig. Und ich für mich selber kann jetzt auch gar nicht sagen, dass ich konsequent etwas folge, sondern ich versuche auch als Medienmensch natürlich so viel wie möglich und irgendwie so für mich mental vertretbar und was die Autofahrt eben auch hergibt, mir auch einen Eindruck zu verschaffen und höre mir auch Sachen, die ich vielleicht gar nicht unbedingt hören wollen würde, aber es dann irgendwie doch mache, um informiert zu sein oder da irgendwie zu sehen. Ich fand, was ich ganz spannend fand, jetzt mal, da habe ich mich lange gegen gewehrt, gegen Lanz und Precht oder Precht und Lanz, also der Philosoph.
Warum dagegen
und
gewehrt? Will sich jeder hören?
Weil oder? Ich tatsächlich kein, und das ist eine reine Geschmackssache, da kann ich jetzt überhaupt nichts sagen, jetzt bin kein großer Markus Lanz-Fan, also so wie der die Dinge angeht oder wenn der da in seiner Talkshow sitzt und ja, diesen Vorwurf ja auch immer wieder, oder diesem Vorwurf immer wieder ausgesetzt wird, dass er sich doch sehr gerne selbst reden hört und immer andauernd sich da selber mit reinschraubt in seine Moderation. So dessen Eindruck kann ich mich irgendwie auch nicht so richtig erwehren und das ist jetzt, ist nicht mein Top-Talk-Master. Ich finde aber den Precht wahnsinnig eloquent und der hat es ja geschafft. Und das finde ich wichtig, denn ich habe selbst einmal Philosophie studiert. Philosophie oder eben gesellschaftsrelevante Gedanken und Thesen in so eine etwas breitere Masse zu bringen. Ja, und die Dinge diskutieren sie da. Ja. Und da gelingt es dem Moderator Lanz doch hin und wieder schon die richtigen Trigger anzusetzen und das Gespräch oder so ein bisschen fortlaufend zu entwickeln. Letztlich auch, weil da, glaube ich, eine riesen Redaktion dahinter stehen wird. Das werden die nicht alleine abkaspern. Und insofern kommen da, finde ich, interessante Sachen bei raus und dem kann man gut zuhören. Da bin ich neulich auf einer Fahrt von wo sind wir? Aus Serbien, da waren wir sehr lange Auto gefahren und da haben wir, glaube ich, zwei oder drei Stück im Auto am Stück gehört. Und es war, und die sind vergleichsweise lang im Gegensatz zu uns. Und ich habe ihnen folgen wollen und mögen. Das wäre also meine aktuelle Empfehlung.
Also für mich gibt es einen, den ich schon länger folge, unregelmäßig höre, aus unserem mehr oder weniger Genre, das ist der Daniel Bayer mit seinem Wein-Podcast Winzer Talk oder Wein verstehen. Und ich finde, dass der es aus einer Zeit heraus schon etabliert hat, als viele eben noch nicht mal wussten, was Podcast letztlich ist. Und er hat so seine ganz eigene Interpretation, die Dinge zu sehen, zu vermitteln, ist eben auch in sozialen Medien relativ engagiert und er kann das so ganz unkonventionell praktizieren und hat diese etwas lebensfrohe Art, das darzustellen. Also ich würde so als Wein-Einstiegspodcast Daniel Bayer ganz gerne empfehlen. Und eben auch mit seiner Weitsicht. Also er respektiert, empfiehlt eben auch gerne andere Podcasts und Kollegen und ist da sehr, sehr engagiert. Wäre meine persönliche Empfehlung. Den höre ich sehr, sehr gerne. Und dann als zweiten eigentlich Hauptpodcast, den ich so ganz gerne höre, wäre es in der Tat bei mir Baywatch Berlin. Einfach als pure Unterhaltung, weil das kann für mich Podcast auch sein.
Okay, das bin ich bei dir. Das ist stark. Also das ist, ja, bringt einen im Leben nicht immer weiter, aber füllt die öden Momente des Lebens doch auf angenehme Art und Weise.
Steht da auch eine Redaktion hinter? Also ist da, jetzt keine Ahnung, die Florida hinter, die da, den die Text, also ist wahrscheinlich reine Vermutung, aber es wirkt halt so leichtfüßig, was die da praktizieren, produzieren und wie die es zum Besten geben. Also
ist da in der Regel ist gerade bei solchen Leuten, die viel zu tun haben, die Leichtfüßigkeit oder die Leichtigkeit doch eher eine Folge von Vorbereitung. Ich weiß es nicht, aber wenn du jetzt mal im Comedy-Business so zurückguckst, kennst du dich noch an Feuerstein und Schmidt-Ananda. Ja. Hieß er Schmidt-Ananda? Ja, keine Ahnung. Ja, genau. Da war jeder Gag vorgeschrieben. Da gab es nichts Spontanes. Null. Wirkte aber nicht so. Und auch das ist eine Fähigkeit und eine Stärke, die so Profis so mit sich bringen. Also ich glaube schon, dass da viel vorgegeben ist, glaube aber auch, dass die Jungs fit oder auch die Gäste alle fit sind, da irgendwas Sinnvolles rauszubringen. Und da steht natürlich auch eine Armee von Leuten dahinter, ja. Also die das auch bearbeiten können, die aus, keine Ahnung, eben aus vier Stunden Aufnahme irgendwie eine verdaubare Länge irgendwie zurechtkriegen, wenn sie dann zu sehr abgeschwoffen sind. Ich möchte aber so im zurückblickenden Jahr, und wir gucken ja nur ein bisschen aufs Jahr zurück, auf das 2021, von wegen Podcast. Und da sieht man, welchen Impact Podcast hat. Meinen tiefsten Respekt für die Kollegen vom NDR, für den Corona-Podcast zum Ausdruck bringen, weil die, finde ich, unermüdlich für Aufklärung versuchen zu sorgen in diesem Gewirr von Nachrichten. Und das hat sich irgendwie so als das Ding etabliert, dem man halt zuhören kann. Ja, und ich finde den, ohne jetzt, der Kollege Drosten ist in einer nicht beneidenswerten Rolle, und aber da, finde ich, erklärt er nach wie vor präzise, wie die Dinge funktionieren. Und das finde ich eine ganz starke Leistung und wahnsinnig beeindruckend.
Glaubst du, seine Prominenz ist für ihn Freud oder Leid? Also
es gab ja einen riesengroßen Artikel neulich in der Zeit dazu, wo er halt schreibt, dass es ist auf jeden Fall eher Leid. Ja. Und der hat sich das ja nicht ausgesucht. Der ist ja der Allerletzte, der da nach vorne gerannt und sagt, ich will hier Coverboy werden. Ja, null. Also er hat der anderen immer wieder gesagt, lass mich in Ruhe. Also ich bin halt, wie das halt früher schon war, der Überbringer der schlechten Nachricht ist halt dran. Ne? Und dann schließen sich die Menschen, die den gar nicht kennen, auf ihn. Also da gibt ja was ein wissenschaftliches Ergebnis weiter. Ja. Mhm. Und eben die Schlüsse, die man eben als Virologe aus sowas zieht. Ja, und dann und versucht halt die Komplexität der Dinge darzustellen. Aber nur ist es halt so, wie das der unser aktueller Bundespräsident Steinmeier einmal wütend in einer Rede an sein Auditorium plauzte und sagte, die Welt ist etwas komplizierter, als Sie sich das vorstellen können. Die Dinge eben gerade jetzt lassen sich nicht auf eine einfache Formel bringen. Null. Also geht eben einfach nicht. Das Leben ist wahnsinnig komplex, ja, und da muss die Dinge erklären. Und man kann nicht sagen, morgen ist es vorbei, übermorgen ist es vorbei, was dauert. Das lässt sich halt nicht machen. Man kann halt versuchen aufzuklären, Wissen weiterzugeben und dafür zu werben, dass was zu wissen eine gute Sache ist, weil wenn man nämlich was weiß, ja, dann kann man damit umgehen. Und für diese Unermüdlichkeit muss man dem Drosten und auch dem NDR irgendwie herzlich danken. und kann nur die Menschen beschwören, bitte seht von Bildung auch weiterhin nicht ab.
Ja. Und man darf dabei eben auch nicht vergessen, dass die Dinge, die er publiziert oder die er analysiert, nicht seine Meinung sind, sondern einfach eine Darstellung von Erkenntnissen.
Das sagt er ja auch immer und immer wieder, aber einige sind da irgendwie auch eigen, unbelehrbar und sonst wie verwirrt. Das kann man dann irgendwie auch nicht ändern. Da ist halt nur tragisch, dass diejenigen ihrer Querulanz und Ungeimpftheit dann irgendwie dem Allgemeinwohl das Leben erschweren. Aber das war jetzt so mein, das fand ich in der Podcast-Welt beeindruckend und dann sieht man auch, was Podcast eben auch.
Sehr gut, dass du es noch mit angebracht hast. Also vielen Dank dafür.
Ich möchte nicht den politisch Korrekten hier raushängen lassen.
Kannst du ruhig.
Ist natürlich meine öffentlich-rechtliche Prägung. Ja. Öffentlich-rechtliches Fernsehen macht, prägt dann doch. Ja. Da ist man immer zur allgemeinen Korrektheit gemahnt.
Wo du es ja geschafft hast, dich auch sehr intensiv gegen aufzulehnen und
gegen die politische Korrektheit
immer wieder durchblitzen. Ja, so findest du ja langweilig und findest du ja doof. Bist du schon der Meinungsträger, dass du sagst, also wenn jemand eine Meinung hat, soll sie zum Besten geben und das auch gerne mit.
Ja, aber lass ihn reden. Wenn jemand was zu sagen hat, dann lass ihn reden. Ja, und das öffentlich-rechtliche Fernsehen oder auch der öffentlich-rechtliche Rundfunk im Allgemeinen, also auch Radio, also quasi die öffentlich-rechtlichen Podcast-Produzenten, ist ein unheimlich behäbiges Konstrukt. Ja, und ob das überlebt die nächsten Jahrzehnte, weiß ich nicht. Oder zumindest in der jetzigen Form, glaube ich, auf gar keinen Fall. Ja, die Welt verändert sich viel zu schnell und das sind alles so Beamtenkonstrukte. Ja, und dann auch sollte das öffentlich-rechtliche Fernsehen oder auch Radio sollten ja diejenigen sein, die Dinge ausprobieren können, ja, weil sie haben ja Mittel, sie sind nicht daran gehalten, so auf Werbeeinnahmen zu gucken oder was allen gefällt, sondern sie können machen, was sie für richtig halten, ja, und dafür sind es, und dann sind es am Ende die Privaten, die neue Dinge ausprobieren. Ja,
steht dann trotzdem in der öffentlichen Kritik, wenn es ja dann auch immer heißt,
O7, ja, sind 15, unsere Gelder. 15 Minuten Sendezeit ohne jede redaktionelle Einflussnahme. Alter, das wäre bei ARD, ZDF, MDR, NDR völlig unmöglich. Ja, und die machen das.
Ja.
Und das ist eine Idee, das muss man sich überlegen. Also, das Privatfernsehen übernimmt mehr und mehr, so, ragt dann diesen öffentlich-rechtlichen Kompetenzbereich rein, weil ihnen die Ideen und auch die Eier einfach fehlen, mal eben was zu machen. Sondern die Grundhaltung ist da eben immer, besser nicht. Und damit bist du einfach raus. Ja, und wenn ich mir eben angucke, was eben auch Streamingdienste inzwischen leisten, auch so im journalistischen Sektor, dann ist da einfach, da verlieren die Leute, ob sie nun da irgendwie in Berlin, München oder in Mainz sitzen, die verlieren ganz gewaltig an Boden.
Und da ist es aber nicht auch unwichtig, die Bodenhaftung zu behalten und ein bisschen Ruhe in das reinzubringen, weil ich meine, auch wenn du jetzt
die sind ja aber keine Ruhe, die sind jetzt alle ganz pro 7,
dann ja, aber wenn du auch so diese Kreativität damit anbringst, ich finde jetzt den Frauentausch nicht unbedingt so super kreativ und keine Ahnung, ich kenne die ganzen Formate nicht, aber diese ganzen Reality-Formate, das finde ich also
um Gottes Willen, also es geht jetzt nicht darum, dass das Gesamtangebot des Privatfernsehens
wird.
Das Gesamtangebot des Privatfernsehens toll finde, darum geht es gar nicht. Ja, aber da sind, denen wird ja immer vorgehalten, ja, ihr guckt nur auf Quote und das Einzige, was euch interessiert, sind irgendwie Marktanteile und 14 bis 49 und Kaufkraft und hast du nicht gesehen und ihr macht eigentlich nur ein Rahmenprogramm für Werbespots. Nee, die laufen voran und versuchen relevantes Fernsehen zu machen. Auch Optenhöfel und Linda Zervakis. Wenn die kommen beide, die haben sie aus dem Öffentlich-Rechtlichen rausgeworben und versuchen relevantes Fernsehen zu machen. Jan Hofer geht zur RTL. Hättest du das vor 5 Jahren jemand erzählt, hätte ich ausgelacht.
Ist das jetzt eine weise Entscheidung?
Trotzdem, ist egal.
Ja, sind das aber nicht wahrscheinlich Perlen, die sich dann irgendwo dort präsentieren, ähnlich wie man jetzt eben auch in der Weinbranche, keine Ahnung, eine Perle hat, die im Supermarkt dann irgendwie Werbung für irgendwie die Weine macht, um denen das Image so ein bisschen aufzupolieren. Also das Gros, wenn du, ich weiß, vielleicht bin ich da schon zu alt für, aber ich finde das nicht irgendwie so super mega, wenn man um 20.15 Uhr, wo die Hälfte der Kinder noch gucken, da nackten Leute auf einer Insel
darstellt und zeigt, wie die sich da möglichst irgendwie befummeln oder das hat für mich nichts mit Fernsehqualität zu tun. Also das, wo ich dir persönlich recht geben möchte, ist, dass die Streamingdienste extremst innovativ sind oder eben auch eine gewisse eigene Qualität oder eben auch das Medienbewusstsein verändern, aber weiß nicht, da bin ich vielleicht zu altbackend.
Die Streamingdienste ist das eine, die versuchen halt auch eben journalistisch teilweise relevanten Content zu liefern, einfach weil sie sehen, dass das funktioniert. Ja, auch die sind jemand, die gucken klar darauf, was funktioniert und was nicht. Das macht das Privatfernsehen und Privatradio auch. Die merken aber eben, dass Relevanz, sprich also Nachrichten oder eben authentische Formate, journalistische Formate, einfach immer mehr gefragt werden, abgefordert werden, dass Information neues Bedürfnis geworden ist. Also gerade auch in dieser Corona-Zeit und quasi diese täglichen Updates, die du ja zum Leben brauchst, gefühlt, ja. Also Maske hin, rauf, runter, nicht, nein, wo kannst du 2G, 5G, 5G, die mit dem Aluhut, 2G plus im Supermarkt. Tatsächlich haben die Medien, ich meine, eine neue Wichtigkeit vielleicht auch erlangt. Und eben auch im Privaten. Und da gibt es einen Qualitätssprung. Und da muss einfach das Öffentlich-Rechtliche, die müssen gucken, wo sie bleiben. Und dann kommen die Gebührenfinanzen, dann kommen ganz viele Diskussionen dazu, da musst du fetzige Antworten haben. Und dann kann deine Antwort eben nicht sein, irgendwie einen halbtoten Moderatoren wieder zu beleben, also Thomas Gottschalk in allen Ehren, oder eben den 5000. Tatort zu machen oder irgendeinen anderen dämlichen Krimi. Das kann nicht die Antwort sein. Aber
da hast du einen anderen Einblick. Also das wäre auch Quatsch, wenn wir darüber diskutieren und ich versuche, meine Meinung irgendwie darzustellen, weil du anders in diesem Thema drinsteckst als ich. Also da. Aber für mich ist extrem interessant, also auch da deine Meinung immer wieder kennenzulernen und
danke ist ein bisschen dir da, Wein und da, Medien, der Podcast, ne? Nicht Wein und Weltfrieden, so. Aber
Thema dann irgendwie, also wenn wir das Thema Wein noch mal zurückbringen können, dann irgendwie da.
Also an mir liegt es nicht. Ich bin nur. Was wir machen, also was zu einer ordentlichen Fernsehproduktion immer dazu gehört, ist, ja, das stimmt jetzt eigentlich auch nicht mehr. Es ist alles so korrekt geworden, da gibt's, da wird es schwer mit dem Feiern danach. Aber bei einer großen Show gehört schon irgendwie das ein oder andere Schlückchen Schaumwein.
Ja, mittlerweile ja auch nicht mehr durch Corona und so.
Kommt Compliance und weiß der Kuckuck was und On-Air wird sowieso nicht mehr getrunken und alles Teufelszeug. Keiner weiß, wie er es abrechnen darf und muss und also zumindest im Öffentlich-Rechtlichen ist das sehr schwer geworden. Aber wir beide, das darf ich offen sagen, sind immer noch große Verfechter des Schaumweins.
Nach wie vor.
Und jetzt,
da Jahresende ist und das ist ja für viele so das große Thema.
Warum eigentlich? Warum ist Silvester und Silvester und Sekt oder Silvester und Champagner, warum ist das, warum eigentlich? Weil das Feiern und
ich habe keinen blassen, es kann
oh, vielen für Dank, mich ich hab gerade einen Kaffee bekommen.
Mit dem, ist eine Kaffeeveranstaltung hier?
Nee, aber wir haben eine neue Espressomaschine im Büro angeschafft. Und die ist wirklich exquisit. Und da habe ich meinen Kollegen gebeten, mir
einen Kaffee. Wollt ihr künftig eine Gastronomie aufmachen, nachdem ihr jetzt einen Champrère bei euch etabliert oder einen Weinklimaschrank?
Ja, den muss man auch haben. Aber jetzt die Espressomaschine, das ist ja übrigens auch, auch wenn wir wieder abschweifen, das ist ja wirklich ein Mikrokosmos, also den es zu erobern gilt. Also was man da als wissen Wahnsinn. Muss bei einem...
Großartig.
Du sagst dir einfach, du willst eigentlich einen Kaffee, du findest jetzt diese Vollautomaten doof, also das war so unser Sachstand. Und dann...
Gute Entscheidung.
Dann ging es auch ein bisschen darum, um den Kaffeekonsum allgemein so ein bisschen zu reduzieren, weil der Kaffeemachaufwand bei so einem Siebträger ja deutlich höher ist.
Ja.
Was auch gelungen ist. Also ich habe zumindest mal so ein, zwei Tässchen am Tag weniger sind es geworden.
Und die Freude über die singuläre Tasse ist umso größer.
Ja, und das ist ja, also dieses Prozedere, ich mag das. Also wie früher, also ich war nie wirklich so ein Raucher, aber so wie Menschen aufstehen und so eine Arbeitspause einlegen, eine Denkpause und irgendwie raus zum Rauchen gehen. So gehe ich los und gehe meinen Weg zur Espressomaschine. Und dann muss man das erstmal sauber machen und dann wärmen und dann muss durchfließen, dann Kaffee mahlen und dann andrücken und dann durchlaufen lassen, auf die Sekunden gucken und überhaupt. Also es ist so eine Zen-Geschichte inzwischen geworden. Aber
und letztlich aber eben auch, man muss das Maß halten, das finde ich so immens wichtig. Also man darf es nicht überstrapazieren, dieses Thema, dass man heute, also dass man vorher auf den Luftdruck schaut, damit man schaut, welchen Mahlgrad man hat. Also was ja.
Ja gut, wir sind eher noch in der Phase, dass wir, also dass da an diesem Rädchen an der, wie heißt denn das, Mühle, da wo man den Mahlgrad einstellen kann, da immer noch so ein bisschen lose dran rumschrauben, als wäre es irgendwie der lautstarke Knopf vom Radio und das ist noch nicht so ganz das, also da gibt's Crema und so, das ist alles ganz wunderbar, aber mal läuft's, kommt da fast gar nichts raus, mal ist die Tasse innerhalb von 10 Sekunden voll, also wir arbeiten uns da noch ran.
Also ihr müsst den Mahlgrad finden und da gibt es eine einen ganz einfachen
jetzt kommt's.
Optischen Hinweis. Also der Fluss des Kaffees aus der Maschine in die Tasse muss ungefähr Mauseschwanzstärke haben. Und dann ist absolut perfekt. Und
da sind wir noch gar nicht. Das ist eher so, ich sag jetzt mal, tröpfchenweise. So, wenn ein Mäuschen bisschen dünnen Durchfall hat, dann ja. Eher so.
Nehmt euch einen Profi zur Hilfe. Also es gibt ja genügend Leute mit Kaffeemaschinen, lasst euch den Kram einstellen.
Nee, also ihr habt
Spaß,
also
wir haben am Spielen ja ewig oder feuert den.
Nee, das ist wirklich ein guter Mann, der ist auch hat mit viel Lachen uns so ein bisschen unserem Schicksal überlassen. Also er hat das ja alles eingebaut, das ist mit Festwasseranschluss und dann war das ja auch, welche nimmt man? Ne? Nimmt man hier eine deutsche oder nimmt man italienische? Also beim Auto hätte ich immer eine ganz klare, immer ein deutsches Auto, kein italienisches. Das ist, als hätte er in eine lose Kiste Schrauben irgendwie an die Wand geworfen und was draus gebastelt. Und dann, ja, wir haben jetzt also auch eine italienische Kaffeemaschine. Eine Rocket Mozzo Fiato oder irgendwie sowas.
Ja,
sieht
das ist,
total scharf aus.
Zumindest für die Ewigkeit gemacht, ja.
Sieht total scharf aus, ist total spitze. Aber dann eben, welchen Kaffee man dann hat. Und dann haben wir jetzt auch noch verschiedene Kaffeesorten. Und dann habe ich erst einen Ollenkaffee gehabt oder einen Ollenespresso, quasi um erstmal auszuprobieren. Jetzt sind wir so Stück für Stück bei den besseren Kaffeesorten angelangt. Aber jedes Mal muss das jetzt also neu eingestellt werden. Das bringt. Aber
also meine Erkenntnis für den Laden war, dass ich einen ein Sizilianer sozusagen in Dresden kennenlernen durfte, der mehr oder weniger die Kaffeekultur Ende der 90er Jahre nach Dresden gebracht hat. Ist
der Kaffeepate von Dresden?
So, wirklich. Der Typ ist so der Hammer, der Luigi und sein Sohn Leo. Die haben einen Laden im Hechtviertel in Dresden, das SBL. Und allein die Story behind, die kommen aus Sizilien. Und er ist damals auswandern. Der hatte schon, ich erinnere mich vage, einige Kaffeeläden auf Sizilien und kam in Kontakt mit der Mafia und stand mehr oder weniger vor der Entscheidung, ich spiele das Spiel mit oder ich bin da komplett dagegen und versuche meine Familie anders zu schützen. Das war der Grund für ihn, als Pazifist auszuwandern und zu sagen, ich suche woanders einen Heim für meine Familie, möchte dieses Mafia-Spiel einfach nicht mitspielen und mich dem verschreiben. Und ist dann so nach Dresden gekommen und hat hier die Kaffeekultur in der Dresdner Gastronomie revolutioniert. Und mittlerweile führt sein Sohn weiter und der anfangliche Luigi, jetzt Leo, ist so mein heiliger Geist, wenn irgendwie nur ein Mahlgrad falsch ist oder irgendwie es Fragen um die Kaffeemaschine gibt. Also daher, wenn man in Dresden ist, mein ganz großer Tipp letztlich, SBL im Hechtviertel, also mega Typen, tolle Leute, tolle Familie. Und wenn jemand eben was mit Kaffeemaschinen zu tun hat, dann. Und da war es, ich hatte eine favorisierte Kaffeemarke und bin dann auf seine Kaffeemarke umgestiegen, weil er kann Mühle, Maschine, Kaffee perfekt miteinander abstimmen. Und das ist eine solche Bereicherung. Also ich habe auch viele, viele Tage, Wochen, Monate gedoktert. bis Luigi kam.
Ja, wir müssen, glaube ich, den Kollegen nochmal, also wir haben jetzt so eine Probezeit, glaube ich, und, da haben wir jetzt viel ausprobiert und jetzt müssen wir ihn nochmal anrufen, da muss eh noch irgendwie so ein Wasserfilter eingebastelt werden. Aber
Kaffee ist ja mehr oder weniger das Getränk für den Morgen danach zumeist. Dann, es gibt ja den Abend selber, den Silvesterabend, du hast die Frage gestellt, warum Schaumwein dort getrunken wird, und ich denke, es hat mit dieser Feierlaune zu tun, beziehungsweise auch mit dem Gemüt. Also ich finde, Schaumwein polarisiert natürlich ganz gravierend. Es gibt manche, die können es überhaupt nicht trinken, weil sie sofort voll und sofort durch sind, und es gibt wieder andere, da hat Schaumwein zumindest bis zu einer gewissen Gläseranzahl was durchaus Erheiterndes, Animierendes, Belebendes, Erfrischendes, und ich kann mir vorstellen, das war der Grund letztlich für den Schaumweinkonsum, wahrscheinlich eben auch die Exklusivität, also die sich ja dann irgendwann eingestellt hat, weil der Beruf des Schaumweinproduzenten war ja doch ein relativ gefährlicher. Das hatte ich auch schon mal, glaube ich, im Podcast gesagt, dass in keiner anderen Branche, gerade auch in der Weinbranche, so viele Leute gestorben sind, weil die Flaschen ständig explodiert sind, wie eben bei der Sektherstellung. Und die Schaumweine in früheren Zeiten aufgrund dessen nicht zuletzt relativ teuer waren und eigentlich an den Zaren- und Königshöfenhäusern zumeist intensiv mit Schaumwein gefeiert wurde. Also das wäre für mich so die Erklärung dann letztlich, warum auch heute noch zur Jahreswende das Knallen vielleicht gar nicht mal so dahergenommen, dass man gerne knallt, gerne Schaumwein ausgeschenkt wird. So wahrscheinlich auch in deinem Hause.
Auf jeden Fall. Ich bin ein großer Schaumwein-Fan. Wobei ich mich, du als Experte, gleich mal die Frage anschließen muss, sind denn die doch teilweise so hohen Preise gerechtfertigt? Also es ist ein bisschen mehr, also es ist ja etwas mehr Arbeit als bei einem Wein. Ne? Du musst das ja schütteln, rühren, drehen, umlagern und so weiter. Das verstehe ich noch. Aber dieser exorbitante, also wenn man jetzt mal auf die großen Champagnerhäuser guckt, ist das dann, sind die 50, 60, 70 Euro die Flasche gerechtfertigt oder ist das ein reines PR-Geld?
Ich würde vielleicht anfänglich die Frage irgendwie so ein wenig umkehren und würde fragen, ist dieser enorm niedrige Preis, den wir für so manche Marken,
du meinst jetzt für die fiesen Sachen?
An der Tankstelle oder wie auch immer, dort bekommen, ist der enorm niedrige Preis irgendwo gerechtfertigt, weil du hast ja, wenn du, was kostet zum Beispiel Rotkäppchen aktuell? Also den liebst du ja, also
das
du
ist, schon
das öfteren, ja,
der tiefste Hass
formuliert
meines,
hast.
Der tiefste Hass meines Lebens klingt jetzt auch hart, aber verbinde da viel Elend mit Rotkäppchen, halbtrocken, Zimmertemperatur. Da werde ich auch nie müde, das zu sagen. Ich finde, was kostet was? 2,50 Euro oder irgendwie sowas. Das ist absurd.
Ich glaube, um die 3 Euro.
Entschuldigung, also
ich möchte da keinem zu nahe treten. Ich fand das eben auch extrem interessant und bin da sehr, sehr dankbar, dass wir da eingeladen wurden und diese Manufaktur, nein, die Industrie, in Freiburg von Rotkäppchen anzuschauen. Fand das zutiefst beeindruckend, also wie man so industriell so viel Masse und einem solchen letztlich auch Volksgeschmack entsprechenden, leider muss man auch sagen, Schaumwein, ist ja dennoch ein Schaumwein, produzieren kann. Und das, was ich eben erstaunlich finde, dass wenn man diesen Betrag eben nimmt von, keine Ahnung, was die derzeit kosten, 2,50 Euro, 3 Euro, 3,50 Euro gehen ja immer noch etwas über 1 Euro Schaumweinsteuer ab. Also das musst du ja prinzipiell immer noch mal abziehen. Wenn du dann dort noch abziehst.
Also dieser 1 Euro da, ist jetzt generisch für alle? Sprich, also das gilt auch beim Champagner oder ist das prozentual?
Nö, das gilt für alle. Das gilt für alle, die einen gewissen Mindestdruck haben, also Mindestbaren an Kohlensäure, also von mindestens 3 Bar haben und mit einem Kork-ähnlichen Verschluss sozusagen verschlossen sind. Witzigerweise wurde diese Schaumweinsteuer ja 1902 zur Finanzierung der kaiserlichen Kriegsflotte damals eingeführt. Also ist auch keine neue Story, aber immer wieder
gerne erzählt.
Für Gelächter gut und bis heute nicht abgeschafft. Aber von einem solchen nicht so teuren Schaumwein muss man es natürlich auch abziehen. Dann abzüglich ungefähr, keine Ahnung, 70 Cent, wenn es viel ist, 1 Euro für die gesamte Ausstattung, Transport und so weiter. Bleibt nicht viel für den Grundwein übrig. Also das, was man sich da antut, kann nicht gut sein. Aber wie auch immer, ich fand es damals beeindruckend, dass man, ich weiß gar nicht, was die produzieren, vielleicht 50, 70 Millionen Flaschen. Ist ja doch ein erfolgreiches Unternehmen. So eins der erfolgreichsten Ostdeutschlands oder Mitteldeutschlands.
Du hast funktioniert.
Ich fand es im Großen und Ganzen, ja. Genau. Also schon beeindruckend. Bin auch, wie gesagt, sehr dankbar, dass man es dort besichtigen durfte. Das ist für mich die Frage. Ist das gerechtfertigt? Also ist das eben auch etwas, was Sekt heißen sollte oder eben auch Schaumwein heißen sollte? Da stelle ich mir die Frage beim etwas hochwertigeren Produkt eigentlich nicht. Also weil es gibt Prestige-Schaumweine, die dann eben auch im dreistelligen, teilweise auch im hohen dreistelligen Bereich ihre Heimat finden. Und da steht der Preis dann meist außer Frage, wie wir es eben auch schon bei anderen Luxusweinen dann irgendwo oder Prestigewein hatten, dass dann meistens der Markt den Preis dann irgendwo macht, bis dahin, dass man eben diese Weine kaum zu kaufen bekommt, die dann eben ohnehin wertfrei sind. Aber wenn ich jetzt auch einen hochwertigen Sekt aus Deutschland nehme und dafür zwischen 25, 30 bis 60, 80 Euro bezahlen muss, ist das enorm viel Geld. Aber oftmals, wenn man den Aufwand und den Wert in Relation sieht, finde ich mehr als gerechtfertigt. Ich würde sogar sagen, dass der Preis bei einem, den ich extrem interessant und extrem amüsant finde, den Grand Marais vom Frank John, und dem würde ich heute in meinen Koffer packen und damit die erste Rubrik eröffnen, durchaus gerechtfertigt finde. Und Frank John, für mich ein Weingut, was ich total schätze. Also dieser Frank John ist viele Jahre der Kellermeister von Reichsgraf von Buhlen, ein Weingut in der Pfalz, ehemals eins der drei großen Bs in der Pfalz, also die so das Image der Pfälzer Weine in den letzten 20er Jahren, also des letzten Jahrhunderts geprägt haben, hat wieder aufleben lassen, später viele, viele Jahre als Weinberater tätig war, dann mit seiner Frau zusammen ein eigenes kleines Weingut, ein kleines Weindomizil begründet hat, nahe Neustadt an der Weinstraße, und ein wahnsinnig tiefsinniger Geist, aber vor allen Dingen immer noch Mensch geblieben ist. Also als ich den das erste Mal kennengelernt habe, dachte ich, wow, das ist der große Frank John, der ist noch so natürlich, und das fand ich so toll. Und er hat jedenfalls einen Schaumwein produziert und diesen mit dem Riesling Grundwein aus dem Jahre 2014 stammenden 120 Flaschen in 60 Meter Tiefe im Atlantik in der Bretagne versenkt und diesen dann wieder auf den Markt gebracht. Der kostet 170 Euro. Der Aufwand ist schon enorm, wenn du 120.000 Flaschen über Bord werfen musst und die dann irgendwann wieder hochbringen musst. Finde ich faszinierend. Also dafür würde ich 170 Euro durchaus bezahlen. Und den würde ich in meinem Koffer packen, um ihn mit dir zusammen zu zelebrieren, lieber Lars. Was würdest du mit mir saufen?
Boah, bei Schaumwein, also ich bin da leider irgendwie ein bisschen festgelegt. Also da fällt es mir total schwer. Wobei, ich hätte mal wieder Bock auf so einen ganz klassischen, so Ruinar. Also wenn wir jetzt beim Schaumwein sind, da hätte ich so dieses ganz schwer erdige, muffige, darauf hätte ich mal wieder Bock.
Dann würde ich dir einen empfehlen, wirklich mit Jahrgang. Dann gehen die 80er, 70er, 60er Jahre. Ich hatte es dummerweise noch nicht mit Ruinar, aber ich hatte es mit dieser mit der Enothek-Serie von Dom Pérignon, wo wir mit dem damaligen Kellermeister bis in die 50er Jahre zurückprobieren durften, und das waren für mich riesige Erlebnisse. Also da würd ich dir versuchen, ein Fläschchen Dom Ruinard irgendwie aus dem letzten Jahrhundert, ungefähr so alt wie du, wahrscheinlich 50, 60 Jahre, dann.
Vielen Dank, Silvio, dass du das nochmal so auch nebenbei hast einfließen lassen. Finde ich sehr charmant von dir. Aber ich würde, ich glaube, über den habe ich auch schon mal gesprochen. Also erstens würde ich mich sehr, entschuldige bitte, ich würde mich sehr freuen, wenn du so ein Fläschchen organisieren könntest, egal wie alt ich bin. Und zweitens würde ich tatsächlich die Empfehlung aussprechen wollen. Und ich denke, wir haben darüber schon mal gesprochen, über einen slowenischen Schaumwein von dem Weingut Movia. Hast
du das Öfteren schon anbringen können dürfen?
Einfach deshalb, weil dieser Überkopf-Unterwasser-Öffnungsmethode sowas Festliches hat. Das ist so als Happening für für Silvester. Das fände ich toll. Also wer jetzt will, kann die alten Podcasts wälzen, aber ansonsten das Weingut heißt Movia und der Schaumwein heißt Puro. Und kostet, keine Ahnung, so 30 Euro oder irgendwie sowas. Ist in jeder Hinsicht toll. Halt kein Champagner, aber eben ein slowenischer Schaumwein. Also angesichts des Silvesterabends und der Silvesternacht als Happening sehr zu empfehlen.
Großartig. Also so grundsätzlich, vielleicht das noch so als kleinen Wissensfakt, gibt es eben in dieser Schaumweinwelt, gibt es Perlweine? Das sind Weine, die können teilweise eben auch erzeugt werden, dass man die Kohlensäure im Gärdrucktank sozusagen erzeugt oder künstlich zusetzt. Und es gibt eben diese Schaumweine. Im Italienischen ist es unterteilt in Frisante und Spumante. Und auch diese Welt der Prosecco finde ich eigentlich total faszinierend. Also Frisante bis, also 1,5, 2,5 Bar und ab 3 Bar darf man es eben als Spumante bezeichnen. Die Prosecco-Welt, auch eine ganz, ganz großartige Welt, wenn man den Kern und die Authentizität dabei lebt und versucht eben ein gutes Produkt zu finden. Also nicht die Masse der Clara-Rebsorte dort versucht abzutrinken, sondern sich da vielleicht auf die Kerngebiete, das Val de Berdene oder wie auch immer, konzentriert und sich da versucht ein tolles Produkt zu finden. Und darüber hinaus finde ich also die, allein die Spumante aus Italien sind teilweise großartig. Die Welt der Cremants aus Frankreich, faszinierend. Also, dass man da mit den Rebsorten spielen kann, mit den Gebieten und merkt, welche Tiefsinnigkeit dort beheimatet ist. Die gesamte Welt der Espumante aus Portugal oder teilweise auch aus Uruguay oder aus Übersee im Allgemeinen, die Sparkling Wines. Also diese Schaumweinwelt ist so riesig, so groß, so großartig, so faszinierend, so einzigartig, dass es eigentlich schade ist, so sehr ich Champagner liebe, so sehr ich deutschen Sekt liebe, dass man sich nur damit aufhält. Also es lohnt sich manchmal, über den eigenen geschmacklichen Tellerrand auch zu blicken und sich einfach auch so ein bisschen was Exotisches mal zu Gemüte, zum Genuss führt.
Und nichtsdestotrotz sei der deutsche Riesling-Sekt oder der deutsche Sekt, oder wie man sagt, Winzer-Sekt, das hat sich ja auch so als Begrifflichkeit irgendwie eingeprägt, um nochmal darauf zu fokussieren, dass es eben nicht aus diesen ganz großen Dingern, wie heißt denn das? Was gibt es denn auch so alles? Es gibt Rotkäppchen, es gibt, wer ist das?
Henkel.
Mumm-Sekt, ach du Imini, genau. Dass es da eben doch noch deutlich mehr gibt.
Fürstenberg.
Sei insofern der deutsche Winzer-Sekt empfohlen. Da gibt es richtig abgefahrene Sachen inzwischen auch, also nicht nur vom Riesling, denn ohnehin, das ist das Wichtigste an allem immer noch der Basiswein. Also ohne, also das Geblubber ist ja nett, aber...
Gerade beim Sekt oder beim Schaumwein ist es ja relativ wichtig, dass man da von Anfang an im Weingarten eine Vision hat und nicht versucht, erstmal einen tollen Wein zu produzieren und zu gucken, was machen wir dann irgendwie aus dem tollen Wein, sondern eben die Trauben in diesem Sektgedanken versucht zu erziehen oder eben diese, eben auch mit einem ganz anderen Lesezeitpunkt, als wie man einen Wein lesen würde.
Also was ist denn da der Kniff?
Bitte?
Also was ist denn da der Kniff? Was ist denn da anders? Also keine Ahnung. Also Champagner, was ist es also denn? Chardonnay. Den Chardonnay, den die als Basis nehmen, kann man so nicht trinken.
Beim Chardonnay selber hast du, beim Champagner selber hast du verschiedene Rebsortenmöglichkeiten. Mittlerweile sind gängig Chardonnay, Schwarzriesling, also Pinot Meunier und Spätburgunder, also Pinot Noir. Aber im Allgemeinen kannst du aus vielen, vielen Rebsorten über den gesamten Globus hinweg tolle Schaumweine machen. Es gilt dabei, so um das so ein bisschen runterzubrechen, die Minimiertheit zu leben, weil zum einen hast du ein viel längeres Ausbauverfahren als bei normalen Weinen. Das heißt, du hast viel komplexere und vielschichtige Aromebenen in dem Schaumwein letztlich. Es geht auch nicht um dieses reine Terroir oder Fruchtverhalten in den Geschmacksbildern der Weine. Es geht darum, das Ganze nicht überproportioniert oder überdimensioniert, sondern auch sehr trinkfreudig dastehen zu lassen. Also nicht wie bei dem Wein, wo man manchmal sagt, eben auch bigger is better, sondern geht es da mehr um die Kunst der Reduziertheit und diese noch elegant dastehen zu lassen. Und die Kohlensäure ist da oftmals das Fatale dabei, weil die Kohlensäure natürlich auch ein Geschmacksträger ist. Und ein Schaumweinwinzer sagte mir mal, der später entstehende Wein oder Schaumwein schmeckt um das 40-fache intensiver als der Grundwein. Also man muss dann, das hatte ich glaube ich auch schon mal erwähnt, sich vorstellen, als würde ich ein Fernglas umdrehen und von hinten in dieses Fernglas reinschauen. Und das, was ich dort an Wein ersehe, ergibt dann letztlich dieses reale Bild. Und das ist die große Kunst. Also man muss da unglaublich geschmackstreu und wahnsinnig feinsinnig mit den einzelnen Geschmacksebenen der Grundweine umgehen. Und eine Grundweinprobe bei Schaumwein ist somit das Härteste, was es gibt, weil du da teilweise mit sehr viel grünen, nicht unreifen, aber sehr, sehr feinreifen und sehr reduzierten Aromebenen rumdegustieren musst. Also eins der größten Projekte, die, glaube ich, in den nächsten Jahren ansteht, ist dieses neue Sektprojekt vom Weingut Christmann mit Mathieu Kaufmann. Mathieu Kaufmann ist einer der Kellermeister, die Bollinger lange begleitet haben, dann Reichsrat von Buhl zu einer ganz eigenen wiedergekehrten Sektwürde geholfen haben und jetzt eben, nachdem sich Buhl und Kaufmann getrennt haben, dann mit Christmann zusammen dieses neue Projekt, neben das, dass er viele andere Weingüter berät, ja, also mega interessant, was dort passieren wird. Es gibt tolle Wintersekte. Eins der absolute Ausnahmesektgüter ist nach wie vor Raumland. Immer eine große Freude von Volker Raumland oder seinen Töchtern, die das jetzt mehr oder weniger übernommen haben. Eigentlich mehr als weniger. Und diese Ära Raumland weiterführen. Also es ist großartig. Es gibt High-End-Sekte in Deutschland, aber mittlerweile eben auch so eine ganz tolle und spannende Basis.
Das, ja, also ohnehin muss sich der deutsche Wein, auch der deutsche Sekt, nirgendwo verstecken.
Auf keinen Fall. Also da sollen wir das vielleicht so als Schlusswort stehen lassen, oder?
Unbedingt. Und ich muss auch leider auch gestehen, dass ich mir so einen gewissen Durst jetzt hier angeredet habe. Und ich glaube, hier direkt ist mein Podcast-Aufzeichnungsplatz verlasse mit dem direkten Weg zum Glas.
Kaffee ist absolviert. Den
Kaffee habe ich jetzt hinter mir. Ich muss jetzt nochmal den Champagner nachprobieren. In diesem Sinne können wir allen erstmal nur ein gesundes neues Jahr wünschen. Eine möglichst schaumweinige, perlende Silvesternacht. Und gönnen Sie sich mal was. Das kann ruhig was Fetziges sein.
Kann ich mich nur anschließen. Danke für dieses tolle Jahr. Danke für das Zuhören, das Folgen, das Abonnieren, das Kommentieren, das Bewerten. Danke für das auch teilweise persönliche Feedback.
Und auch mal das Rumnörgeln ist total wichtig für uns. Also immer nur sagen, Spitze das ist toll, es ehrt einen wahnsinnig, aber jedwede Art von inhaltsreicher Kritik wird von uns sehnsüchtig erwartet und geliebt.
Auf ein wunderschönes 2022. Ich freue mich auf dich, Lars.
Ja, und ich mich erst.
Alles Gute. Happy New Year.
Happy New Year.